Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Herzlich willkommen zu Auf Deutsch gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch gesagt. In dieser Folge spreche ich mit Wolfgang. Er ist einer der beiden Gewinner des Gewinnspiels, zu dem ich vor einigen Wochen aufgerufen habe. Und seine Bewerbung war wirklich gut und hat sich gegen 11 weitere Bewerber durchgesetzt. Und da seine Bewerbung der rote Faden für unser Gespräch war, habe ich mir gedacht, spiele ich sie euch jetzt einmal vor.
Hallo Robin, hier ist meine kurze Sprachdatei zu deinem Aufruf vom 2.4. Frage 1, wer bin ich? Ich bin Wolfgang, werde diesen Sommer 50 Jahre alt und komme aus Sydney, ein Vorort von Victoria auf Vancouver Island in der Provinz British Columbia an der Westküste Kanadas, wo ich seit mehreren Jahren lebe. Frage 2, welche Beziehung habe ich zur deutschen Sprache? Meine Beziehung zur deutschen Sprache ist sowohl familiär als auch emotional. Als Kind von Rumäniendeutschen aus Siebenbürgen bin ich mit Deutsch als Muttersprache zuerst in einem multilingualen Teil Osteuropas, dann in der BRD vor der Wende aufgewachsen, bevor ich nach Kanada als 16-Jähriger mit meinen Eltern und jüngerem Bruder ausgewandert bin. Sprachlich muss ich mich dann schnell auf Englisch umstellen, um mich in meinem neuen Umfeld behaupten zu können. Nachdem es ein bisschen gehapert hat, verlief diese Umstellung sehr reibungslos und über die Jahre hinweg hatte ich weniger und weniger Möglichkeiten, mein Deutsch zu pflegen. Vor einigen Jahren traf ich dann den Entschluss, meine Deutschkenntnisse wieder aufzufrischen mit dem Ziel, die Prüfung für das große deutsche Sprachdiplom, sprich C2, erfolgreich abzulegen. Warum? Zum Ersten möchte ich eine Art offizielle Bestätigung erhalten, dass Deutsch meine Muttersprache ist. Zweitens betrachte ich mein Selbststudium der deutschen Sprache als eine Möglichkeit, mit dem deutschsprachigen Raum generell und vor allem Deutschland auf Tuchfühlung bleiben zu können. Und drittens habe ich viel Spaß im Sprachenlernen. Frage 3. Warum könnte ein Gespräch mit mir für die Hörerschaft des Podcasts auf Deutsch gesagt interessant sein? Beim Gespräch mit mir könnten eine Vielzahl von relevanten Themen angesprochen werden. Zu denen zählen mein komischer Akzent und meine Versuche, mir diesen abzutrainieren, mein Verhältnis zu meinem Bruder, mit dem ich nur Englisch spreche, sowie meinen Eltern und meiner Tochter und die persönlichen und politischen Dimensionen, die Sprachen und Spracherwerb in der kanadischen Einwanderungsgesellschaft spielen. Mit freundlichen Grüßen, dein Wolfgang.
Ja, und wie ihr hören konntet, gab es eine Menge zu besprechen und die meisten Aspekte haben wir auch im Gespräch vertieft. An einer Stelle im Gespräch sagte Wolfgang, ich fühle mich wie zwischen den Welten. Und ich finde, das fasst die Geschichte von Wolfgang sehr treffend zusammen. Und zwischen den Welten ist natürlich nur eine von vielen interessanten Redewendungen, die ich euch später in der Sprachanalyse nochmal im Detail erklären werde. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Gespräch. Das Gespräch. Herzlich willkommen beim Auf Deutsch gesagt Podcast, lieber Wolfgang.
Herzlich willkommen, Robin. Dankeschön, damit ich hier sein darf.
Ja, erst einmal herzlichen Glückwunsch, dass du diese Episode hier gewonnen hast. Das freut mich natürlich, dass wir jetzt hier dieses Gespräch führen dürfen. Wir haben eine Menge interessanter Dinge zu besprechen, aber magst du dich erstmal vorstellen?
Ja, ich bin der Wolfgang und ich lebe in Sydney, BC. Das ist nicht Sydney, Australia. Sydney, BC liegt so knapp 20 Autominuten nördlich von Victoria, BC. Victoria, BC, das ist die Hauptstadt von der kanadischen Westküstenprovinz British Columbia. Und ich lebe hier in Sydney schon seit 2017, in der größeren Umgebung seit 2015. Früher hatte ich für mehr als zwei Dekaden im Okanagan-Tal gelebt. Das ist in der Mitte von British Columbia. Und früher lebte ich in Westdeutschland, im Odenwald, in der Nähe, so genauso zwischen Frankfurt und Heidelberg, in einem kleinen Provinzkaff, Fränkisch Krumbach, super schöne Gegend mit knapp 3000 Einwohnern. Und ich wurde in Siebenbürgen geboren. Siebenbürgen liegt in Rumänien. Und das ist für alle wahrscheinlich bekanntlich als der Ort, wo Graf Dracula gegeistert hat. Und ich wurde dort geboren, das war 1972. Und dann bin ich mit meinen Eltern nach Westdeutschland gekommen. Und dann 1988, also noch vor der Wende, sind wir dann nach Kanada ausgewandert. Und das ist meine kurze Biografie.
Ja, interessant. Das klingt ja sehr interessant. Wie kam es denn dazu, dass ihr dann ausgewandert seid?
Ja, dafür gab es verschiedene Gründe. Hauptsächlich würde ich sagen, war es eine wirtschaftliche Entscheidung. Mein Vater hatte eine Autowerkstatt in Fränkisch Krumbach gemietet und dort betrieben. Und er wollte sich selbstständig machen, er wollte praktisch seinen eigenen Betrieb machen, er wollte sein eigenes Ding machen. Leider ist er nicht bei der Suche für ein passendes Grundstück fündig geworden und hat sich dann umgeschaut. Wir haben immer noch, die Leute leben noch, wir haben Bekanntschaft in Kanada, auch aus Siebenbürgen. Mhm. Ein Schulkollege von meinem Vater hat schon seit Dekaden im östlichen Teil Kanadas gelebt, in Ontario, lebt immer noch. Dadurch hat sich das ergeben dann. Mein Vater ist dann Anfang 85, ist er dann nach Kanada gekommen, hat sich ein bisschen umgeschaut. Dann im nächsten Jahr, das war 86, dann sind wir dann als Familie nach Kanada gekommen. Und haben uns auch ein bisschen umgeschaut und dann 88 haben wir dann einen großen Sprung gewagt und sind dann nach Kanada ausgewandert.
Mhm. Und würdest du jetzt sagen, dass Deutsch deine Muttersprache ist?
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Ich würde sagen, jein. In dem Sinne, dass ich mit Deutsch aufgewachsen bin. Meine beiden Eltern, mein Vater und meine Mutter, sind Mitglieder der deutschsprachigen Minderheit in Siebenbürgen. Ich habe sogar noch Verwandtschaft ich hab noch sehr viel Verwandtschaft in Deutschland, auch Verwandtschaft in Österreich. Und ich bin mit Deutsch aufgewachsen. Ich habe mit meinen Eltern nur Deutsch gesprochen. Mein Vater und meine Mutter können beide Rumänisch sprechen. Meine Mutter kann auch ein bisschen Ungarisch sprechen. Und mein Vater kann sogar noch Russisch sprechen. Er musste noch, als er zur Schule ging, hat er noch Russisch gelernt. Das war, als ich in Rumänien aufgewachsen bin und ich hab nur für 3-4 Jahre in Rumänien gelebt. Habe ich nur Deutsch gesprochen. Und das war eigentlich einigermaßen schon ein bisschen traumatisch, denn ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich musste an einem Kindergartenfest teilnehmen. Das war so eine Theatervorstellung, die Kinder des hiesigen Kindes, des lokalen Kindergartens mussten eine Vorstellung geben. Und ich konnte einfach nicht mitmachen, weil ich einfach kein einziges Wort Rumänisch kannte. Das war, ich dachte, okay, was mache ich denn hier? Ich bin hier praktisch im falschen Film.
Ja.
Und habe gedacht, okay, Rumänisch, mit Rumänisch wird das vielleicht nichts werden. Nachdem wir von Rumänien nach Westdeutschland gezogen sind, haben wir immer wieder Familie auch in Rumänien besucht. Mhm. Und es gab sich nie eine Möglichkeit, Rumänisch irgendwie zu lernen. Es gab eigentlich gar keinen Grund dafür, denn ich konnte mit meinen Tanten, mit meinen Onkeln und mit meinen Cousinen und Cousins konnte ich alle Deutsch sprechen, so in dem Sinne. Um ein bisschen jetzt die Sachen ein bisschen nach vorne zu spulen. Als wir dann nach Kanada gekommen sind, musste ich dann natürlich auf Englisch umstellen.
Da warst du 16 Jahre alt?
Ja, 16 Jahre, genau. Ich war an einer Gesamtschule in Reichelsheim im Odenwald. Das ist der nächstgrößere Ort von Fränkisch Krumbach. Und das war Juli 88, habe ich dann meinen Realabschluss gemacht und dann im August 88, 13. August 1988, genau am Tag des Mauerbaus, sind wir dann nach Kanada gekommen. Und dann im Anfang September saß ich dann in der 11. Klasse in Vernon, BC. Vernon, das ist ein Ort mit knapp 30.000, damals mit knapp 30.000 Einwohnern im Okanagan-Tal. Und ja, wie gesagt, Anfang September, Highschool, 11. Klasse, volle Pulle.
Und wie war das mit deinem Englisch zu dem Zeitpunkt?
Ja, es hat ein bisschen gehapert. Ich hatte, ich weiß nicht, ob es diese Levels noch gibt, ob es diese Einstufung noch gibt, aber ich hatte... Als ich in Deutschland war, war ich an der Gesamtschule und da gab es dann diese Kurse, es gab A, B, C, wenn ich mich richtig erinnern kann. Und ich war, im Englischen war ich im A-Kurs, aber ich war im unteren Niveau, sagen wir es mal so. Und am Anfang hat es schon ein bisschen gehapert. Ich habe das eine oder das andere Wort verwechselt und ich hatte diesen komischen Tick gehabt, wenn ich zum Beispiel jemanden nach etwas gefragt habe, könnten Sie mir bitte das eine oder das andere geben, habe ich immer wieder am Ende please gesagt, ne? So bitte. Mhm. Vom Deutschen sagt man ja, könnten Sie mir das bitte geben, und da habe ich das praktisch dann 1:1 übernommen. Und das hatte ich dann ein bisschen komisch angehört. Und die Leute haben mich auch darauf später aufmerksam gemacht und gesagt, das machen wir hier nicht so. Das ist so läuft die Sache nicht hier. Nach einer gewissen Zeit, nach einer gewissen Einübungszeit, fiel es mir dann natürlich ganz leicht. Und komischerweise, wir hatten, ich kann mich noch ganz erinnern, das war 89 oder 90, hatten wir Besuch aus Deutschland. Und die waren dann zu Hause und ich bin dann von der Schule gekommen. Und ich habe einen Anruf bekommen und dann habe ich dann mit, es war ein Freund von mir, mit dem habe ich dann einfach mit Englisch über das Telefon gequatscht. Und dann mein Onkel ist dann zu mir gekommen und sagt, Wolfgang, du sprichst dann so gutes Englisch. Was ist denn hier los? Ich war nicht überrascht, dass er überrascht war. Für mich war das, bei diesem Zeitpunkt war das für mich normal geworden. Das war ganz, Englisch war dann meine Alltagssprache geworden.
Ja, klar.
So ging es dann weiter auf der Uni und dann natürlich weiter im Beruf und an der Schule. So.
Ja.
So in dem Sinne wurde dann Englisch dann praktisch meine Hauptsprache.
Das heißt also, du hast 16 Jahre lang Deutsch gelernt und gesprochen, dann bist du umgezogen und hast dann ja auch wahrscheinlich lange Zeit jetzt nicht mehr so intensiv Deutsch gesprochen, oder? Also mit deiner Familie jetzt sprichst du wahrscheinlich kein Deutsch.
Auch sehr interessant. Nach meiner Meinung wenigstens. Mal sehen, was die Hörerschaft darüber denkt. Zum Beispiel mit meinen Eltern spreche ich immer noch Deutsch. Vor allem mit meiner Mutter. Mit meinem Vater wird das leider nichts mehr viel werden, denn er hat über die Jahre hinweg sein Hören verloren.
Ah.
Und unsere Kommunikation unglücklicherweise verläuft meistens oder hauptsächlich nur noch schriftlich.
Mhm.
Aber bei meinem Bruder ist es anders. Mein Bruder, mein jüngerer Bruder, der war 9 Jahre alt, der wurde Februar 1979 geboren, als wir nach Kanada kamen. Und er musste zuerst in eine Sonderschule gehen, um Englisch zu lernen. Also er konnte kein einziges Wort Englisch. Ich, ich, ich kann mich wirklich jetzt nicht ganz genau erinnern, wie lange das dauerte, aber er war in dieser Sonderschule für, ich würde sagen, 2-3 Monate vielleicht. Und danach ging er in eine reguläre Schule. Und seitdem spricht er eigentlich nur noch selten Deutsch. Mhm. Er ist zum Beispiel, das war 97 oder 98 war das, hat er Verwandtschaft in Deutschland besucht. Mhm. Und da hat es mächtig gehapert. Da wurde mit Händen und Füßen kommuniziert.
Ja, ist interessant, ne? Was das ausmacht. Also der Zeitpunkt, ja. wann man eine Sache neu lernt oder wann man eine Sache auch schon wieder verlernt, wenn es einfach zu lange nicht gesprochen wurde. Was jetzt ja interessant ist, das hast du jetzt auch selber gesagt, in deiner Bewerbung, du hast jetzt ja einen leicht kanadischen Akzent. Das finde ich auch interessant aus sprachlicher oder aus Lernerperspektive. Den hast du dir ja angeeignet im Prinzip, ne? Also den hattest du ja in Deutschland nicht.
Tolle Frage, danke für die Frage. Als wir nach Deutschland gekommen sind, hatten wir noch, würde ich sagen, einen rumänischen Akzent, wenn man diesen Begriff benutzen kann. Zum Beispiel, wo ich gelebt habe, im Odenwald, da wird Hessisch gesprochen. Gell, ah.
Okay,
Appleboy. Ja. Ne? Ja. Und ja, für mich war das eigentlich kein Problem, denn ich habe ja praktisch nichts anderes gehört. Aber ich hatte immer noch die Intonation meiner Eltern in meinen Ohren. Ich habe auch das Deutsch meiner Eltern gehört. Hm. Und das hatte ich dann irgendwie vermischt. Und wenn du mich jetzt als 10-Jähriger oder 11-Jähriger, 12-Jähriger in Fenke-Schumacher getroffen hättest, dann hättest du wahrscheinlich gedacht, okay, der Typ kommt nicht aus der Region. Denn er spricht ja nicht den lokalen Zungenschlag. Das hat er ja nicht. So in dem Sinne war ich auch schon ein Außenseiter, ein sprachlicher Außenseiter in Deutschland. Und dann, als ich nach Kanada gekommen bin, hatte ich natürlich, kann man sagen, einen deutschen Akzent vielleicht. Und in Kanada hab man auch gemerkt, okay, der Typ ist auch nicht von hier. Denn Englisch ist ein bisschen holperig und man hört immer noch eben etwas Komisches, wenn man spricht. Mhm. Und über die Jahre hat sich irgendwie alles so vermischt. Wenn ich zum Beispiel Leute treffe, die mich nicht kennen und die nicht meine Biografie wissen, und wenn ich mit denen spreche, dann fragen sie mich oft später, ja, kommen Sie aus Irland? Dann denke ich, aus Irland? Mhm. Hab ich wirklich einen irischen Akzent? Auf keinen Fall. Aber das muss ich auch sagen, wenn zum Beispiel vor 3 Jahren war ich auf Besuch im Orgenagental mit meinem Bruder und seiner Familie, sind wir dann zum Strand gegangen dort haben wir ein Paar aus Deutschland getroffen. Die waren gerade auf Besuch, die sind gerade mit dem Wohnmobil durch die Gegend kutschiert. Mhm. Und wir haben dann mit ihnen gesprochen. Und er auf Englisch, ich auf Deutsch. Und komischerweise haben die auch uns gesagt, Mensch, was habt ihr für komische Akzente? Und wenn ich das von dir höre, dann denke ich, ja, okay, das stimmt. Ich hab einen komischen deutschen Akzent. Und das ist irgendwie alles, wie gesagt, zusammengemischt.
Sprache und Identität hängt ja auch immer zusammen. Hat das irgendwie... Gerade, ich sag mal, wenn du in der Pubertät bist, so mit 16 auf einmal in ein neues Land zu kommen, eine neue Sprache zu sprechen und so. Wie hat das sich ausgewirkt auf dich und wie hast du dich identifiziert in der Zeit oder auch heute? Also würdest du sagen, du bist Kanadier oder also was denkst du darüber?
Als wir in Westdeutschland gelebt haben, waren wir... wir wurden nicht als Ausländer behandelt, denn die Kategorie Ausländer in Deutschland ist eine bestimmte Kategorie. Wir wurden aber als wir waren nicht mal Aussiedler. Ja, denn es gibt ja auch in Deutschland gibt es ja auch den Begriff des Spätaussiedlers. Wir waren ja nicht Spätaussiedler. Wir sind ja schon während des Kalten Krieges nach Deutschland gekommen. Wir sprachen Deutsch, wir wurden aber als Nicht-Einheimische betrachtet. Aber als wir dann nach Kanada gekommen sind, wurden wir als Deutsche kategorisiert. Und das war wirklich eine komische Umstellung für mich. Denn als ich in Deutschland gelebt habe, das war, wie gesagt, noch vor der Wende. Also alte Helmut Kohl, BRD, habe ich mich immer wieder gefragt, ob ich wirklich in diese Gesellschaft reinpasse. Werde ich als Deutscher betrachtet, obwohl ich in Rumänien geboren wurde? Ich will ganz offen sein. Ich habe mich, als ich so 10, 11, 12 Jahre alt war, habe ich mich dafür geschämt, damit ich in Rumänien geboren wurde. Denn ich habe gedacht, okay, ich spreche Deutsch, ich lebe hier in Deutschland, in der tiefsten hessischen Provinz. Und ich möchte gern, dass Leute mich als Deutsch ansehen. Mhm. Diese Anerkennung wurde mir teils verweigert. Ich habe immer noch Freunde in Deutschland. Ich habe immer noch Freunde in Fränkisch Krumbach. Und ich unterhalte mich mit denen regelmäßig, meistens so zu großen Anlässen, zum Beispiel Weihnachten oder Ostern. Oder auch um Geburtstage herum. Also wir unterhalten uns immer noch. Aber ich habe auch gemerkt, dass die Einheimischen, vor allem die älteren Einheimischen, mir nicht unbedingt diese Anerkennung gezollt haben. Und die haben immer wieder gesagt, okay, ja, sie kommen aus Rumänien. Und da wurde man ab und zu mal ein bisschen schief angesehen. Und dann in Kanada war es eigentlich andersherum. In Kanada wurde ich als Deutscher gesehen. Und in einem gewissen Sinne, wo wir gelebt haben, war das eigentlich ganz normal. Denn im Okanagan-Tal leben sehr viele Menschen, die deutsche Wurzeln haben. Zum Beispiel an meiner Schule gab es mehrere Kinder, deren Eltern aus Deutschland gekommen sind. Mhm. Die haben alles gemacht. Die haben Brauereien aufgemacht, die haben Cafés gemanagt, praktisch alles. Die kamen praktisch aus allen Schichten, eher obere Mittelklasse, aber trotzdem. Und es gab auch viele Menschen, ältere Menschen, die aus Deutschland nach dem Krieg gekommen sind. Die meisten von denen sind schon länger verstorben. Und so in dem Sinne gab es dort, wo ich später aufgewachsen bin, gab es eigentlich sehr viele Anhaltspunkte oder sehr viele Möglichkeiten, mit anderen Deutschen zu sprechen und zusammenzukommen. Aber das hat sich dann wirklich verändert, nachdem ich zur Uni gegangen bin. Als ich zur Uni gegangen bin, 1990, ja, 18 Jahre alt, und da ging es nur noch Englisch. Man hat praktisch gar keine Chance mehr, Deutsch zu sprechen. Englisch ist die einzige Möglichkeit. Man musste sich halt dann ganz schnell anpassen. An der Uni gab es eine Austauschschülerin aus Deutschland, die kam aus Bremen. Sie ist immer noch ein Werder-Fan und ich bin ein HSV-Fan. Wir haben uns natürlich ein bisschen über uns lustig gemacht. Okay, HSV-Fan, Bremen-Fan, das passt ja nicht, Öl im Wasser hier. Sie hat mir in einem privaten Moment gesagt: Wolfgang, Junge, hör auf, du bist kein Deutscher mehr, du bist jetzt ein Kanadier. Und das war wann hat sie mir das gesagt? Das war 94 oder 95 hat sie mir das gesagt. Ja, ich fühle mich irgendwie zwischen den Welten. Mein Leben ist momentan in Kanada. Ich habe eine Frau hier, ich habe ein Kind. Ich habe einen Beruf, ich habe eine Karriere, in Anführungszeichen. aber ich fühle mich immer noch der deutschen Kultur verbunden. Ich versuche, so oft wie möglich Deutsch zu sprechen. Ich interessiere mich auch sehr viel für was in Deutschland passiert. Und ich benutze immer wieder aus Möglichkeiten, um im Unterricht oder in meinem Journalismus über Deutschland zu sprechen und über Deutschland zu schreiben.
Ja, was würdest du denn sagen, sind so, wenn wir schon über Kultur sprechen, die größten kulturellen Unterschiede zwischen Kanada und Deutschland?
Ja, das hängt ganz davon ab, wo man in Kanada wohnt. Kanada ist ja offiziell ein zweisprachiges Land. Neben Englisch ist auch Französisch eine Amtssprache. Und wenn man jetzt zum Beispiel im französischen sprechenden Teil der Kanadas leben würde, würde man ein ganz anderes Land erkennen oder würde man ein ganz anderes Land erleben. Um deine Frage zu beantworten, würde ich sagen, dass die kanadische Bevölkerung mehr lässig lebt, dass es weniger Zeitdruck gibt, dass man alles ein bisschen leichter nimmt, alles ein bisschen, es verläuft alles ein bisschen wieder ein bisschen weniger reguliert, es gibt weniger Bürokratie, die Behörden sind mehr pragmatisch, zum Beispiel wenn es während der Corona-Pandemie gab es ja in Deutschland diese Geschichten über Faxgeräte, über Gesundheitsämter, die immer noch Faxmaschinen benutzen. Mhm. Und hier ging es eigentlich schon vom Anfang an ging praktisch alles digital. Nicht alles, aber es ging alles sehr pragmatisch. Die Wege zu der Umsetzung verschiedener Direktiven und verschiedene Anordnungen waren eigentlich viel kürzer als in Deutschland. So habe ich das aus der Ferne gesehen. Und da würde ich sagen, liegt einer der Hauptunterschiede. Ich verfolge ja die Einwanderungsdebatte in Deutschland und Kanada wird oft als ein Beispiel für gelungene Integration benutzt. Immer wieder hört man von deutschen Politiker und Politikerinnen, die nach Kanada kommen, um herauszufinden, okay, wie funktioniert das hier? Wie funktioniert der Multikulturalismus in Kanada? Wie wurde der eingeführt? Wie wird er praktiziert? Welche Umstände haben zu dessen Erfolg geführt? So Kanada in diesem Sinne hat auch als ein Modell für Deutschland gedient oder dient immer noch als ein Modell für Deutschland.
Ja, das ist auch mein Bild von Kanada. Also ich fliege ja jetzt im Sommer auch nach Kanada, aber eher so die östliche Ecke, Toronto und dann bis Quebec hoch. Und ja, irgendwie hat mich das schon immer auch gereizt. Ich weiß gar nicht so viel über Kanada, aber es ist immer ein sehr freundliches Land, so was man aus den Medien so mitnimmt und viel Natur und das hat mich irgendwie gereizt, so mal für den Urlaub.
Die besseren Vereinigten Staaten.
Okay. Ja, auch da wieder Konkurrenz, ne?
Konkurrenz, genau.
Kanada und USA und auch Ost-
ja, lange
und,
Geschichte.
Und Westküste, ja.
Ja. Komischerweise haben wir eigentlich mehr hier, wo ich wohne, haben wir mehr gemein mit Menschen, mit Gesellschaften, die südlich von uns, sprich in Washington State und Oregon, leben. Hm. Mit denen haben wir eigentlich kulturell, wirtschaftlich, sozial, ökonomisch eigentlich mehr gemein als mit Menschen, die im östlichen Teil des Landes leben.
Ja, finde ich interessant. Jetzt kommen wir nochmal zum Schluss zum Thema Sprache. Und zwar hast du mir gesagt, dass du gerade das große deutsche Sprachdiplom machst. Also du willst das Sprachzertifikat auf dem Niveau C2 erreichen. Erstmal die Frage, warum? Und dann auch gleich anschließend die Frage, was sind die Herausforderungen?
Ja, okay, warum? Um diese Frage zuerst zu beantworten. Das hört sich ein bisschen eitel an und ein bisschen narzisstisch an. Aber ich möchte mir beweisen, dass ich ein deutscher Muttersprachler bin. Und ich weiß, C2 ist nicht ein Siegel für Deutsch sein in dem Sinne. Wenn man das C2-Niveau hat, bedeutet das nicht, dass man Deutsch Anführungszeichen ist. Aber man hat dann schon, man ist praktisch auf dem Niveau eines Muttersprachlers. Und zu einem gewissen Sinne will ich mir das selber beweisen. Will ich praktisch diesen Beweis haben, diese offizielle Bestätigung haben, dass ich ein deutscher Muttersprachler bin.
Ja.
Also das, wie gesagt, um auf deine frühere Frage zurückzukommen, ja, das Deutschsprechen wird dann ist dann eine Frage der Identität.
Ja, okay. Ja, ist verständlich. Und welche Herausforderungen siehst du jetzt beim großen deutschen Sprachdiplom?
Wenn ich ehrlich bin, das Sprechen. Grammatik, Lesen, Schreiben eigentlich relativ problemlos. Sprechen ist nicht ein Problem. Wie man hören kann, ist es ein bisschen holperig. Es gibt viele Pausen in meinem Wortfluss. Und wie gesagt, mein komischer Akzent. und das Sprechen ist für mich das große Problem, würde ich sagen.
Würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde schon erstaunlich, welche Vokabeln du da benutzt. Das hört sich schon, es hört sich sehr muttersprachlich an. Und auch der Akzent ist ja kein Teil der Bewertung, oder?
Stimmt, kein Teil. Es ist kein Teil der Bewertung, absolut. Wenn ich jetzt zum Beispiel Radio höre auf Deutsch oder Podcast anhöre, versuche ich immer wieder mitzusprechen. Also, und da versuche ich immer wieder den Akzent des Sprechers oder der Sprecherin nachzuahmen. Natürlich denke ich, okay, die Person, die da spricht, die oder der ist eine Muttersprachler oder Muttersprachlerin. Und wenn ich das jetzt nachmache, dann kann ich jetzt über die Zeit hinweg mir meinen Akzent abtrainieren. Das wird wahrscheinlich nie passieren, das sage ich dir schon jetzt.
Weiß ich nicht. Also ja, also das Einzige, was mir jetzt auffällt, wenn ich so darüber nachdenke, ist das R. Dass du das R vorne sprichst. Und also mit der Zunge vorne und nicht dieses Rachen-R. Aber sonst würde ich jetzt nicht sagen, dass mir großartig was auffällt.
Ja. Soll ich dir sagen, wer das auch macht? Andere Rumänien-Deutsche. Die machen genau dasselbe.
Ja klar, ich kann das verstehen, dass man ehrgeizig ist, dass man versucht, so muttersprachlich wie möglich zu klingen. Aber letztendlich ist das ja auch Teil der Identität.
Stimmt.
Also ich kenne das von mir selbst auch. Zu 100% wird man es nie ganz verbergen können. Und das muss man auch nicht. Also ist ja keiner da, der sagt, oh, mit dir spreche ich nicht. Du hast ein komischer
Akzent. Darf ich dir eine meiner Vorbilder nennen?
Ja, gerne.
Ja, Alex Prahl.
Prahl, ist das nicht der Tatort-Kommissar?
Der Tatort-Schauspieler, ja.
Ja.
Tatort schaue ich mir gar nicht an, außer die Episoden mit ihm und, wie heißt er, der Liefers?
Jan-Josef Liefers.
Jan-Josef Liefers. Und der kam ja aus der ehemaligen DDR. Da war ja ein Schauspieler in der DDR und ist dann hat sich dann im Nachwende Deutschland dann wieder etablieren können. Ja, und der Prahl, der sagt Moin, so wunderschön. Das war wirklich, wie der spricht, und der gefällt mir auch als Typ. Er gefällt mir auch als Typ, als Schauspieler und wie gesagt, diese Reihe von Tatorts gefallen mir. Die anderen, mit denen habe ich nichts am Hut.
Aber ist ja interessant, dass du eigentlich aus einer ganz anderen Ecke aus Deutschland kommst.
Genau.
Und irgendwie so Hamburg, HSV und auch, naja, diese norddeutsche Mundart gerne magst.
Ja.
Warum? Woher kommt das?
Vier Namen. Okay, ich fange an. Manfred Kals, Felix Magath, Horst Rubers und Ernst Happel.
Okay, da waren jetzt Fußballer dabei.
Ja, alle vier. So, ja, Kals, Magath und Rubesch und Happel. Und ich bin als HSV-Fan aufgewachsen, vor allem wegen meines Cousins. Als ich meinen Cousin, der wohnt immer noch in Ulm, ich bin immer noch mit ihm in Verbindung. Als ich ihn als Kind besucht habe, auch seine Mutter, ist die Schwester meiner Mutter natürlich. Und als wir sie besucht haben, ich war 8 oder 9 Jahre alt, bin ich in sein Kinderzimmer gekommen und überall an der Wand hingen HSV-Poster.
Mm.
Überall, die ganze Wand, voll tapeziert, HSV-Posters. Habe ich gedacht, okay, mein Cousin ist älter als ich, der ist cool, jetzt bin ich auch ein HSV-Fan. Ja. Und dann bin ich halt ein HSV-Fan geworden und ich hab dann praktisch alle HSV-Spieler gesehen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, als Magath das 1-0 im Pokal der Landesmeister gegen Juventus Turin geschossen hat. Ende Mai 83. der Happel, der war super cooler Typ. Ich würde keinem vorschlagen, anfangen zu rauchen, aber wie der so auf der Trainerbank saß, mit der Kippe im Mund und er hatte so gegrantelt. wenn der gesprochen hat, hat er kaum was gesagt. Hat er so, ja. immer so.
Das ist irgendwie interessant, ne? An welchen Merkmalen man festmacht, ob jemand sympathisch ist oder nicht.
Ja.
Ja, manchmal, ja. Okay, kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, welchen Tipp würdest du Leuten geben, die jetzt ja auch so in Richtung C1-Niveau, C2-Niveau lernen und gerne ihr Deutsch verbessern würden?
Ja, Wiederholung. Ja, ab und zu mal höre ich mir den gleichen Podcast 2-3 Mal an. Einen anderen Tipp, den ich hier in diesem Podcast gelernt habe, super Tipp, den will ich jetzt allen anderen auch raten. Du hast gesagt, dass man die tote Zeit während des Tages nutzen sollte, um Deutsch zu hören. Wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt in der Küche ist und man wäscht jetzt ab, man räumt die Küche auf oder man ist beim Staubsaugen, sollte man praktisch Deutsch lernen. Wenn man sich jetzt nicht unbedingt konzentrieren muss, sollte man irgendwas im Ohr haben, ein paar Stöpseln und Deutsch hören. Und einfach nur Deutsch lernen. Einfach nur das alles aufsagen. Einfach nur ins Gehirn sickern lassen und dann am späteren Zeitpunkt kommt es dann wieder raus. Und dann sagt man, okay, woher kam das? Ich habe das vor geraumer Zeit gehört und habe gesagt, okay, das Gehirn hat es aufgeschnappt. Und dann praktisch wieder verwendet und praktisch wieder in den sprachlichen Betrieb hineingeschmissen.
Ja, genau.
Das wäre praktisch der zweite Tipp. Und den dritten Tipp, den ich geben würde, ist laut lesen. Und was ich mache, ich hocke mich ins Auto rein, hole mir ein Buch, ein deutsches Buch und lese laut. Tut mir leid, es hört sich wirklich komisch an, aber ich sitze dann zum Beispiel... Wenn ich jetzt meine Tochter zum Schlittschuhunterricht fahre, dann ist sie in der Arena drin und ich setze mich dann ins Auto, Buch, Seite auf, lesen. Einfach nur lesen. Laut vorlesen und dann immer wieder mit dem Fokus auf die Aussprache.
Ja, und nimmst du das auch auf oder liest du nur?
Ich lese nur. Obwohl, als ich meine Bewerbung für diesen Podcast gemacht habe, habe ich mir das nachher angehört. Das war auf Englisch gesagt, das war der Second Take.
Der zweite Anlauf.
Der zweite Anlauf, genau, zweiter Anlauf. Und dann habe ich mir das nachher nochmal angehört und dachte, okay, hört sich eigentlich nicht schlecht an.
Ja.
Pause hier und da, aber hat sich eigentlich nicht schlecht angehört. Um noch was anderes, die Leute haben es wahrscheinlich jetzt gehört. Als ich klein war, habe ich gestottert. Und man kann es immer noch ein bisschen hören, glaube ich. Und deshalb hört man immer wieder diese Pausen, wenn ich spreche. Das ist eine alte Geflogenheit aus meiner Zeit als Stotterer.
Ja, also viele Hürden, die du nehmen musstest.
Ja, ich will das nicht übertreiben. Ich will das nicht an die große Glocke hängen. Ich habe als Kind habe ich ein bisschen gestottert.
Ja. Ja, vielen Dank erstmal, Wolfgang, für deine tollen Geschichten. Und ist doch eine sehr interessante Lebensgeschichte, wie ich finde. Ich glaube.
Ach, das will ich nicht sagen. Das will ich nicht sagen.
Ich hoffe trotzdem, dass der Hörerschaft das gefallen hat. Und ja, hier geht es jetzt weiter mit der Sprachanalyse.
Die Sprachanalyse. Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem es nochmal um den wichtigsten und relevantesten Wortschatz aus dieser Episode geht. Dazu habe ich euch wie immer eine PDF-Datei zusammengestellt, die heute 2 Seiten lang ist. Auf der linken Seite findet ihr den Wortschatz und auf der rechten Seite findet ihr eine Erklärung dazu. Starten wir also mit der ersten Redewendung und zwar auf Tuchfühlung sein bzw. auf Tuchfühlung gehen. Das sagte Wolfgang in seinem Intro, in seiner Bewerbung, dass er immer mit der deutschen Sprache auf Tuchfühlung bleiben möchte, denn das heißt so viel wie Kontakt haben. Und das ist heutzutage natürlich wesentlich einfacher als noch vor 20, 30 Jahren, denn wir haben jetzt alles zur Verfügung. Man braucht einfach nur ein Smartphone und dann kann man zum Beispiel deutschsprachige Videos angucken oder Podcasts hören.
Die Redewendung auf Tuchfühlung sein oder auf Tuchfühlung gehen geht auf den Standardtanz zurück. Also wenn man tanzt, dann gibt es ja Tänze, die eher distanziert sind, aber es gibt auch Tänze, bei denen man auf Tuchfühlung gehen muss. Das heißt, man geht ganz nah an den Partner oder die Partnerin, das heißt, man hat engen Kontakt. Und wenn Wolfgang jetzt aber sagt, er geht auf Tuchfühlung, dann meint er das natürlich nicht im wirklichen Sinne, sondern im übertragenen Sinne. Also er hat Kontakt zur deutschen Sprache. Ja, und Wolfgang ist auch in einer Provinz groß geworden. Die Provinz ist eine Gegend, in der in kultureller und gesellschaftlicher Hinsicht im Allgemeinen wenig geboten wird. Das ist natürlich immer relativ, aber im Vergleich zu einer Großstadt ist die Provinz natürlich etwas, naja, sagen wir mal ruhiger. Und ich bin auch in der Provinz groß geworden, deswegen kann ich das auch sehr gut nachvollziehen. Denn auch ich habe mehr als 2 Dekaden auf dem Land gelebt. Die Dekade ist ein Zeitraum von 10 Jahren. Und so mancher Städter würde wahrscheinlich sagen, ja, du hast über 20 Jahre in einem Kaff gelebt. Das Kaff ist ein kleinerer Ort, der als langweilig und unattraktiv angesehen wird. Also hier sieht man, hier ist es auch wieder leicht negativ konnotiert, das Wort Kaff. Man könnte auch neutral sagen, ein Dorf, aber Kaff impliziert eben, dass da nichts los ist und dass es langweilig ist. Und wenn ein Dorf oder ein Kaff total verlassen ist, dann kann es sein, dass dort auch mal Gespenster geistern. Naja, zumindest wenn man Horrorgeschichten mag, kann man daran glauben. Und geistern heißt nämlich genau das, sich an einem bestimmten Ort wie ein Geist bewegen. Das Beispiel, das Wolfgang nannte, war Dracula, der in Rumänien herumgeistert. Ja, und das ist natürlich nur eine Geschichte. Viele Leute glauben trotzdem auch an Geister, soll jeder glauben, was er meint, aber herumgeistern heißt auch so ein bisschen ruhelos und rastlos sein. Wenn einem Kind zum Beispiel langweilig ist und es die ganze Zeit bei den Eltern in der Nähe rumläuft und aber nicht so richtig was tut, dann geistert es herum. Das heißt, es ist sehr passiv, also es tut nichts wie ein Geist, aber es ist immer da. Ja, und das nennt man dann geistern. Und dann würde man zu dem Kind sagen, was geisterst du hier herum? Und Wolfgang erzählte auch relativ viel von politischen Ereignissen in Deutschland, zum Beispiel von der Wende. Die Wende ist die friedliche Revolution in der DDR, also um 1989 herum. Und hier kam es ja dazu, dass die DDR aufgelöst wurde und Deutschland als ein großes Deutschland wieder zusammenkam. Das war die Wende. Und auch vorher sind viele Leute schon ausgewandert, weil sie beispielsweise mit dem politischen System nicht zufrieden waren. Auswandern heißt, seine Heimat verlassen, um in einem anderen Land eine neue Heimat zu finden. Dazu gibt es im Fernsehen relativ viele Sendungen momentan, die Auswanderer und so weiter, die dann ihr Glück im Ausland suchen. Und naja, diese Sendung halte ich nicht für sehr sinnvoll, denn das, was dort gezeigt wird, ist eigentlich selten wirklich erfolgreich. Das sind einfach irgendwelche Leute, die sagen, ja, ich mache jetzt ein Solarium in Spanien auf und dann fliegen die rüber ohne Geld und ohne Ahnung. Und man schämt sich eigentlich nur für diese Leute, die da so planlos auswandern. Ich denke, in der Realität ist das Ganze schon bei den meisten, hoffe ich, etwas besser durchdacht, sodass die Leute abgesichert sind und trotzdem ihr Ding machen können. Sein Ding machen heißt, seinen eigenen Interessen nachgehen. Und da gibt es zum Beispiel ein Lied von Udo Lindenberg, Ich mach mein Ding. Das ist auch ein sehr bekannter Künstler, der jetzt auch schon über 70 ist und immer noch auf der Bühne steht. Und Udo ist genau dafür bekannt, eben seinen eigenen Interessen zu folgen, sein Ding zu machen und nicht so sehr auf andere zu hören. Und Udo Lindenberg wird auch stark mit der Wende verbunden, denn er hat auch damals schon Musik gemacht und dementsprechend könnt ihr sehen, es ist ein echt altes Urgestein und hört gerne mal in seine Musik rein. Ihr werdet sicherlich bei Spotify oder YouTube fündig. Fündig werden heißt so viel wie etwas finden. Und dazu muss man natürlich erstmal etwas suchen. Also angenommen, ich gehe in die Buchhandlung und die Buchhändlerin oder der Buchhändler fragt mich, und sind Sie schon fündig geworden? Das heißt, haben Sie das gefunden, was Sie gesucht haben? Und fündig werden muss man natürlich auch, wenn man auswandert. Man muss zum Beispiel neue Arbeit finden, man muss einen neuen Wohnort finden und Das ist schon eine große Herausforderung, ein großes Wagnis. Und dann spricht man auch vom großen Sprung. Man wagt den großen Sprung, und das hatte Wolfgang auch gesagt. Und das heißt so viel wie ein Wagnis eingehen. Manchmal, wenn man springt, springt man ja auch über ein Gewässer zum Beispiel. Und wenn dieser Sprung groß ist, dann riskiert man natürlich, ins Wasser zu fallen. Und deswegen könnt ihr euch das vielleicht so merken, dass es immer mit einem Wagnis, mit einem Risiko verbunden ist. Und in der Eingewöhnungszeit in einem neuen Land fragt man sich vielleicht auch manchmal, ob man nicht vielleicht im falschen Film ist. Im falschen Film sein heißt, das Gefühl, an die falsche Stelle geraten zu sein oder sich fremd zu fühlen. Und das ist, glaube ich, ein Gefühl, das wir wahrscheinlich alle schon mal hatten, wenn wir im Ausland waren. Viele Dinge sind einfach anders, als man sie gewohnt ist, und man muss sich erstmal daran gewöhnen. Also denkt man vielleicht an der einen oder anderen Stelle, bin ich jetzt im falschen Film? Ne, im falschen Film sein, im Kino zum Beispiel, ist natürlich auch eine Situation, mit der man nicht rechnet. Und da ist dann irgendwas schief gegangen, und dieses Gefühl hat man ja manchmal. Irgendwas stimmt hier nicht, aber ja, manchmal ist es einfach nur die Gewohnheit, die dann fehlt. Und wenn wir an Filme denken, dann denke ich auch an meine Jugend und an Videokassetten, und die konnte man spulen, und zwar zurückspulen und vorspulen. Und Wolfgang hat ein bisschen ausgeholt bei einigen Fragen, und ein bisschen was habe ich auch rausgekürzt, und irgendwann sagte er dann, ja, jetzt um das mal vorzuspulen, ja, an die richtige Stelle, um die Geschichte etwas kürzer zu fassen, erzähle ich dir jetzt das Ende sozusagen, das Wichtigste. Und das ist auch damit gemeint. Spulen, man kann also ein Videoband oder eine Kassette auf dem Gerät in Abspielrichtung schnell weiterdrehen, um an eine andere Stelle zu gelangen. Also man kann zurückspulen, um an den Anfang zu spulen, oder man kann vorspulen, um ans Ende zu spulen. Und ich weiß noch, unser Videoabspielgerät zu Hause, das konnte langsam vorspulen, oder man konnte auch irgendwie auf doppelte Geschwindigkeit stellen, und dann lief die Kassette volle Pulle nach vorne. Volle Pulle heißt mit aller Kraft oder mit vollem Einsatz. Und diese Redewendung geht auf das Rudern zurück. Pullen heißt umgangssprachlich so viel wie rudern, das wusste ich selbst nicht, und erinnert natürlich auch an das Wort, das englische Wort pull, also ziehen, und genau das tut man ja auch beim Rudern. Und wenn man dann volle Pulle vorausfährt, dann heißt das, alle müssen jetzt mit voller Kraft rudern, also volle Pulle. Und wenn man untrainiert ist, dann hapert es wahrscheinlich daran, dass man zu wenig Kraft hat. Hapern heißt nicht klappen oder um etwas schlecht bestellt sein bzw. an etwas mangeln. Wolfgang hatte von Sprachkenntnissen gesprochen. Bei seinem Bruder haperte es noch ein bisschen mit dem Englisch zum Beispiel. Und genau das kann man sagen. Also bei mir hapert es zum Beispiel noch an der Grammatik. Das heißt, ich spreche schon ganz gut. Meine Aussprache zum Beispiel ist gut. Aber an der Grammatik hapert es noch. Das heißt, da fehlt noch der letzte Feinschliff. Und Wolfgang erzählte uns auch von seinem Tick, immer bitte zu sagen. Aus dem Deutschen übersetzt könnten Sie mir das bitte geben. Und der Tick ist eine komisch wirkende Eigenschaft bzw. eine Angewohnheit. Und kommentiert doch gerne mal, welchen Tick ihr so habt. Ein Tick ist also immer etwas, was die anderen für etwas komisch einschätzen. Zum Beispiel, wenn ihr euer Auto abschließt und dann nochmal um das Auto herumgeht und prüft, ob wirklich alle Türen zu sind. Und das macht ihr jedes Mal. Dann wäre das ein Tick. Ja, dann ist das etwas, was vielleicht etwas komisch wirkt, weil, ich sag mal, die meisten Leute wahrscheinlich darauf vertrauen, dass die Automatik funktioniert und dass wirklich alle Türen geschlossen sind. Und ich finde Ticks immer ganz interessant, aber die wenigsten Leute reden über ihre Ticks. Man könnte auch sagen, sie quatschen nicht gerne darüber. Quatschen heißt nämlich genau das, sich unterhalten. Und quatschen ist auch sehr umgangssprachlich. Also wenn man quatscht, dann ist es auch eher wahrscheinlich etwas, was man unter Freunden macht. Also es ist ein sehr zwangloses Gespräch, ohne jetzt formelle Ansprüche, ohne einen roten Faden, sondern man unterhält sich einfach nett. Und das macht man natürlich auch gerne mal in der Schule, zum Beispiel in der Pause. Und wir hatten hier eine ganz besondere Schule, und zwar die Sonderschule im Gespräch genannt. Die Sonderschule ist eine allgemeinbildende Pflichtschule für Kinder und Jugendliche mit speziellem Förderbedarf. Und Wolfgang erzählte ja auch von seinem Bruder, der ein größeres Defizit in der englischen Sprache hatte und deswegen erst einmal auf eine Sonderschule gekommen ist, um zunächst die Sprache zu lernen, weil er in einer normalen Schule von Anfang an wahrscheinlich nicht so gute Chancen gehabt hätte, mitzukommen, weil er die Sprache einfach noch nicht sprach. Wenn wir jetzt in Süddeutschland wären, dann würde ich euch fragen, ihr habt das verstanden, gell? Gell heißt nämlich so viel wie oder nicht wahr. Wir hatten das vor ein paar Episoden schon mit Wonnig und Woll. Ja, das war aus Nordrhein-Westfalen und jetzt hier Gell aus dem südlichen Bereich Deutschlands. Hier in Norddeutschland würde man das nicht sagen. Man würde wahrscheinlich eher so ne sagen. Wir haben in Norddeutschland leider keinen solchen schönen Begriff wie Gell oder Woll, aber Gell versteht man auch in Norddeutschland. Wir leben hier ja nicht hinterm Mond. Also wir wissen ja auch, dass es andere Mundarten und Dialekte gibt. Von daher versteht man es auch hier oben. Aber wahrscheinlich ist man erstmal ein Außenseiter, wenn man so spricht. Denn die meisten sprechen ja Hochdeutsch bzw. mit einem norddeutschen Dialekt bzw. in einer norddeutschen Mundart. Der Außenseiter ist nämlich ein abseits der Gesellschaft oder einer Gruppe stehender, also jemand, der seine eigenen Wege geht oder der etwas heraussticht, ja, also der zum Beispiel sich anders anhört, der andere Interessen hat, das ist also ein Außenseiter. Und oftmals ist es natürlich nicht so schön, gerade für Kinder, wenn sie noch jung sind und in der Schule Außenseiter sind, dann ja, fühlt man sich vielleicht nicht so zugehörig. Aber oftmals sind die Außenseiter die Leute, die später auch sehr erfolgreich sind, ne, weil sie ihr Ding machen. Deswegen sind sie ja Außenseiter. Also je nachdem, warum sie Außenseiter sind. Einige Leute wollen ja auch gerne Außenseiter sein, weil sie nicht die Interessen der Gruppe teilen. Und dann sind die Außenseiter vielleicht am Ende die Nobelpreisträger oder Nobelpreisträgerinnen der Zukunft, weil sie einfach anders gedacht haben, weil sie sich vielleicht anders verhalten haben. Und weil sie ihr Ding gemacht haben, genauso wie Udo Lindenberg. Aber auch der Weg zum Erfolg kann manchmal ganz schön holprig sein. Holprig heißt stockend bzw. nicht fließend. Und das kann man auch auf Sprache beziehen. Also wenn man sehr viele Pausen macht und lange überlegt und so, dann kann es etwas holprig klingen. Und holprig ist ein Wort, was ursprünglich vom Bodenbelag kommt, also wenn man zum Beispiel mit einer Kutsche damals über diese Kopfsteinpflaster gefahren ist, also viele alte Straßen waren ja aus Kopfsteinpflaster und dann war der Weg relativ holprig, das heißt die Kutsche ist von links nach rechts geschwankt und die Insassen wurden durchgeschüttelt. Ja, und mit Kutsche hat auch das nächste Wort zu tun, nämlich kutschieren. Kutschieren heißt mit einem Fahrzeug irgendwo hinfahren. Und natürlich kommt es auch von der Kutsche, denn früher hat man die Kutsche benutzt, um in einen anderen Ort zu fahren. Heutzutage nimmt man wahrscheinlich eher das Auto oder das Fahrrad. Ja, also ich kutschiere dich dorthin, heißt ich bringe dich mit einem Fahrzeug dorthin. Und wie ihr wisst, habe ich ja damals auf dem Dorf gelebt und ich wurde als Kind auch immer von A nach B kutschiert. Also, naja, die Wege waren eben sehr, sehr weit und mit dem Fahrrad wollte ich auch nicht immer fahren, zumindest nicht bei schlechtem Wetter. Und dementsprechend haben mich meine Eltern und meine Oma relativ häufig kutschiert. Besonders in der Pubertät, denn dort wollte man natürlich Party machen und so weiter. Und dann wurde man auch gerne mal abends zur Disco kutschiert und wieder abgeholt. Die Pubertät ist die zur Geschlechtsreife führende Entwicklungsphase der Jugendlichen. Also ja, das Teenager-Alter sagt man auch. Also so zwischen 13 und 18 würde ich sagen. Ne? Da passiert relativ viel im Körper und man ist interessiert an anderen Leuten und an Party machen und an Erfahrungen sammeln und so weiter. Das ist also die Pubertät. Als wir über den Umzug nach Deutschland gesprochen haben, hat Wolfgang auch den Begriff des Aussiedlers benutzt. Der Aussiedler ist eine Person, die deutsche Staatsangehörigkeit hat und der erlaubt wird, aus einem Staat Osteuropas in die Bundesrepublik überzusiedeln. Ja, da gab es eine Zeit, wo das Ganze politisch etwas schwierig war in Osteuropa und wo einige deutsche Staatsbürger dann eben zurück nach Deutschland aussiedeln durften. Dazu gehörte aber Wolfgang nicht. Dennoch war es manchmal nicht so einfach, mit den Einheimischen in Deutschland klarzukommen. Der oder die Einheimische ist die Person, die aus dem Land stammt. Also ich sage jetzt mal sehr vereinfacht, die Person, die in Deutschland geboren ist, ist eine einheimische Person. Und diese Einheimischen haben Wolfgang manchmal nicht den nötigen Respekt gezollt. Jemandem etwas zollen heißt jemandem etwas erweisen oder entgegenbringen. Und ich habe jetzt gerade gesagt, Respekt zollen, also jemandem Respekt zollen, das ist so die Verbindung, in der man das häufig benutzt. Das heißt eben, wenn ich jemanden respektiere, dann zolle ich dieser Person Respekt. Wenn ich sie nicht respektiere, dann zolle ich ihr keinen Respekt. Man sollte natürlich grundsätzlich Leuten immer Respekt zollen, egal woher sie kommen. Aber Wolfgang hat da an der einen oder anderen Stelle eine andere Erfahrung gemacht. Er wurde nämlich schief angesehen. Jemanden schief ansehen heißt jemanden verächtlich angucken oder ablehnend sein. Wenn ihr also jemanden schief anguckt, dann meint ihr vielleicht, dass mit der Person etwas nicht stimmt oder jemand sagt etwas Komisches, womit ihr nicht einverstanden seid, dann guckt ihr diese Person auch erstmal schief an. Also vielleicht auch etwas ungläubig, ja, wenn ihr etwas nicht glauben könnt, dann guckt ihr die Person auch erstmal schief an. Diese Redewendung hat nichts mit der Brauerei zu tun, auch wenn man das vielleicht denken könnte, dass man etwas schief guckt, wenn man betrunken ist. Nein, in diesem Zusammenhang wird das nicht benutzt. Die Brauerei ist aber ein Betrieb, in dem man Bier herstellt. Ja, die Brauerei stellt also Bier her und man läuft wahrscheinlich schief und vielleicht schielt man auch, wenn man aus der Brauerei rausläuft, gerade wenn man so eine Besichtigung gemacht hat, dann darf man ja meistens auch Bier probieren und es bleibt meistens nicht bei einem Bier. Und dann kann es sein, dass man schielt, ja, dass die Augen so in verschiedene Richtungen gucken. Und wir haben uns ja viel über Identität und Sprache unterhalten. Also jedenfalls war das immer so im Subtext zu hören. Und Wolfgang sagte dann, er fühlt sich wie zwischen den Welten. Und die Redewendung zwischen den Welten sein heißt so viel wie sich in verschiedenen kulturellen, geistigen oder sozialen oder auch regionalen Umgebungen aufhalten. Das heißt, er lebt zwar in Kanada, aber emotional ist er noch Deutscher. Also er fühlt sich irgendwie so hin und her gerissen, sagen wir auch manchmal. Er fühlt sich wie zwischen den Welten. Und auch in Kanada kann man sich natürlich manchmal zwischen den Welten fühlen, gerade auch als Tourist, denn es gibt verschiedene Amtssprachen. Es gibt Englisch als Amtssprache, aber auch Französisch. Die Amtssprache ist eine offizielle Sprache eines Staates. In Deutschland gilt die Amtssprache Deutsch. Eine weitere Amtssprache haben wir zum Beispiel nicht. Deutschland ist da nicht so lässig, ja, da ist Kanada auf jeden Fall etwas lässiger. Lässig heißt so viel wie ungezwungen oder ohne große Förmlichkeit. Und wir haben ja darüber gesprochen, dass in Kanada alles etwas, naja, formloser ist, etwas entspannter ist, also lässig und entspannt sind auch Synonyme, manchmal jedenfalls. Und man kann sich auch lässig kleiden, das heißt, viele Unternehmen machen einen Freaky Friday und an diesem Freitag darf man dann lässige Kleidung tragen und muss zum Beispiel nicht im Anzug erscheinen. Ich weiß nicht, ob es einen solchen Freaky Friday auch auf der Behörde gibt. Die Behörde ist eine staatliche Dienststelle bzw. ein Verwaltungsorgan. Also wenn ihr hier zum Amt geht, dann ist das eine Behörde. Zum Beispiel das Bezirksamt oder das Einwohnermeldeamt, das sind jeweils Behörden. Und im Laufe des Gesprächs fragte ich Wolfgang auch nach den Gründen für die Ablegung der C2-Prüfung und er sagte, naja, das klingt vielleicht etwas eitel. Eitel heißt viel Wert auf die eigene äußere Erscheinung legend bzw. bestrebt sein, als schön und klug zu gelten. Also eine eitle Person, die legt viel Wert zum Beispiel auf Mode, ja, dass man etwas anhat, was immer gut aussieht. Eine eitle Person würde sich zum Beispiel auch nicht ungestylt aus dem Haus bewegen. Einer eitlen Person ist es also wichtig, wie sie nach außen hin wirkt. Und auch sei die Motivation zur Prüfung etwas narzisstisch, sagte Wolfgang. Narzisstisch heißt eigensüchtig oder voller Eigenliebe. Also das glaube ich erstmal alles nicht, was er da behauptet hat. Ich finde, das ist durchaus nachvollziehbar, dass er in seiner Situation sich das selber nochmal beweisen möchte, dass Deutsch seine Muttersprache ist. Denn das C2-Zertifikat ist ja schon eine Art Siegel für sehr gutes Deutsch. Das Siegel ist eine offizielle Bestätigung oder ein Stempel von offizieller Seite. Und wenn wir da bei dem Zertifikat bleiben, dann ist meistens auch ein Stempel auf so einem Zertifikat. Und dieser Stempel besiegelt dann die Rechtmäßigkeit dieser Urkunde, also dieses Zertifikats. Und dementsprechend ist das Ganze dann von offizieller Seite besiegelt und bestätigt. Und somit spricht man dann in Anführungszeichen wie ein Muttersprachler. In Anführungszeichen sagt man, wenn man etwas unter Vorbehalt sagt, beziehungsweise etwas als Zitat kennzeichnet. Das sind also diese zwei kleinen Striche im Deutschen am Anfang unten und am Ende der Aussage oben. Und bei der geschriebenen Sprache handelt es sich dann um ein Zitat. Bei der gesprochenen Sprache hingegen will man eher ausdrücken, dass das jetzt gerade nicht hundertprozentig korrekt sein könnte. Also, dass man etwas unter Vorbehalt sagt oder dass man es vielleicht nicht ganz so meint, wie man es jetzt sagt. Und dann haben wir auch noch über den Tatort gesprochen. Der Tatort ist eine bekannte Kriminalserie im deutschen Fernsehen und das Wort Tatort beschreibt ja erst einmal den Platz, an dem eine kriminelle Tat stattgefunden hat. Also zum Beispiel ein Mord, dann ist das der Tatort, an dem der Mord stattgefunden hat. Und der Tatort ist wirklich sehr, sehr populär bei den Deutschen und auch sehr beliebt bei Wolfgang, aber nicht alle. Mit einigen hat er nichts am Hut. Mit etwas nichts am Hut haben heißt, sich für etwas nicht interessieren. Dazu müsste man wahrscheinlich wissen, dass der Tatort nicht immer mit denselben Personen aufgezeichnet wird, sondern das wechselt. Also es gibt einen Tatort Münster, es gibt einen Tatort Hamburg und so weiter. Und dementsprechend kommt es dann so ein bisschen auch auf den Geschmack an, ob man die Schauspieler beispielsweise mag oder nicht. Und auch beim Fußball ist das ja immer eine Geschmacksfrage und da haben wir über verschiedene Personen gesprochen und eine Person hatte immer Kippen dabei. Die Kippe ist eine Zigarette. Das Wort Kippe habe ich, glaube ich, schon öfter mal erklärt hier im Podcast, denn ihr könnt euch vielleicht an die Episoden mit den Jungs von Kaffee und Kippe erinnern. Da ist natürlich das Wort Kippe auch im Namen mit drin, also die Zigarette, auch hier sehr umgangssprachlich. Und diese Person hat auch öfter mal gegrantelt. Granteln heißt übel gelaunt oder ärgerlich sein. Ich persönlich sage granteln nicht. Ich kannte das Wort ehrlich gesagt gar nicht vorher. Man konnte es natürlich aus dem Kontext erschließen, aber das ist wohl auch wieder ein eher süddeutscher Begriff. Also wie ihr hören könnt, ich kann hier auch immer noch einiges dazulernen mit diesem Podcast. Also immer schön die Stöpsel im Ohr lassen. Der Stöpsel heißt nämlich so viel wie der Ohrhörer oder kleiner Lautsprecher im Ohr. Das ist also der Ohrstöpsel. Es gibt auch andere Stöpsel, wie zum Beispiel beim Waschbecken. Da gibt es auch einen Stöpsel und wenn ihr den in den Abfluss drückt, dann kann das Wasser nicht mehr ablaufen und ihr könnt beispielsweise euer Geschirr abwaschen. Und wenn ihr währenddessen auch einen Stöpsel im Ohr habt, dann könnt ihr das ein oder andere Wort aufschnappen, zumindest in dieser Episode und ich hoffe natürlich in allen anderen auch. Etwas aufschnappen heißt zufällig hören, erfahren oder mitbekommen. Wenn man also etwas aufschnappt, dann passiert das eher passiv. Ja, ihr hört etwas, denkt gar nicht drüber nach und irgendwann fällt euch das Wort wieder automatisch ein. Das war ja der kleine Tipp. Und hören ist natürlich immer wichtig. Aber auch sprechen ist wichtig. Auch Wolfgang hat seine Bewerbung eingesprochen und sie mir dann zugeschickt. Und für die Aufnahme hat er 2 Anläufe gebraucht. Das finde ich gar nicht mal schlimm. Das finde ich sogar sehr gut dafür, dass er das nicht jeden Tag macht. Ich brauche hier manchmal auch mehrere Anläufe, bis ich damit zufrieden bin, wie ich Sachen erklärt habe. Und von daher ist das eine gute Leistung. Und er sagte ja, er stottert ein wenig, das habt ihr vielleicht auch ein bisschen rausgehört. Ich fand es jetzt gar nicht so extrem, aber stottern heißt so viel wie stockend unter häufiger, krampfartiger Wiederholung einzelner Laute oder Silben sprechen. Ein ganz bekannter Stotterer war Scatman John mit seinem Hit I'm a Scatman. War ein ganz tolles Lied, wie ich fand. Und da war das Interessante dabei, dass er beim Singen gar nicht gestottert hat. Das ist ja auch ein Phänomen, was häufiger vorkommt. Also das ist das Stottern. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich eine große Belastung für die Person, die stottert, denn dort wird man natürlich auch vielleicht etwas komisch angeguckt, manchmal schief angeguckt, wenn man stottert, wenn die anderen Leute nicht wissen, was los ist. Und Wolfgang hat es als Gepflogenheit, als alte Gepflogenheit bezeichnet. Die Gepflogenheit ist eine zur Gewohnheit gewordene, oft bewusst gepflegte und kultivierte Handlungsweise. Er hat das sicherlich nicht bewusst gepflegt. Ja, er würde das sicherlich auch gerne ablegen. Eine Gepflogenheit wäre eher etwas, was man regelmäßig tut, so etwas wie eine Art Tradition. Ja, es ist bei uns Gepflogenheit, jeden Samstag ein Bierchen zu trinken im Biergarten zum Beispiel. Das also ist jetzt nicht meine Gepflogenheit, aber das könnte eine Gepflogenheit sein, eine Art Ritual, etwas, was ja, man einfach kultiviert hat, etwas, was man bewusst pflegt und so regelmäßig macht. Und nicht jede Gepflogenheit sollte man an die große Glocke hängen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ich trinke jeden Abend ein Glas Wein und ein Glas Bier, das wäre wahrscheinlich keine Gepflogenheit, die ich an die große Glocke hängen sollte. Das würde nämlich heißen, etwas herumerzählen oder etwas öffentlich betonen. Na, dann würden Leute denken, weiß ich nicht, was sie denken würden, aber naja, vielleicht hat er ein kleines Problem mit Alkohol. Das könnte natürlich sein. Also etwas an die große Glocke zu hängen, sollte gut überlegt sein. Sollen das wirklich alle Leute wissen? Ist einem das so wichtig, dass man das so betont? Das ist also an die große Glocke hängen. Und das war sie auch schon, die Sprachanalyse für heute. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Falls euch diese Episoden nicht ausreichen und ihr ein paar extra Podcasts haben wollt, dann überlegt euch doch genauso wie Wolfgang ein Patron, also ein Unterstützer oder eine Unterstützerin dieses Podcasts zu werden. Das geht ganz einfach, indem ihr dem Patreon-Link in der Beschreibung folgt und euch selber aussucht, was euch das Ganze wert ist. Auch bekommt ihr dort im Gegenzug die Transkripte zu diesen Episoden. Das heißt, ihr könnt Wort für Wort mitlesen, was hier gesprochen wurde. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, den Podcast über PayPal zu unterstützen. Auch hier findet ihr den Link in der Beschreibung zu dieser Episode. Erzählt gerne auch anderen Leuten von eurem Lieblingspodcast oder von einem eurer Lieblingspodcasts. Hoffentlich bin ich dabei, beziehungsweise auf Deutsch gesagt, denn Mundpropaganda, also das Weitererzählen, ist immer noch das Beste für jeden Podcast. Und wer auch auf Instagram oder Facebook unterwegs ist, findet mich dort auch auf Deutsch gesagt. Auch auf Deutsch gesagt. Wow. Ja, die deutsche Sprache ist manchmal kompliziert und auch nicht ganz einfach auszusprechen. Deswegen höre ich jetzt auch auf. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.